starten mit einer der wichtigsten Wochen im Jahr, wenn auch nicht die entscheidendste Woche von der Geschichte, von den Menschen. Wir starten in die Karwoche und heute ist Palmsonntag, das ist der Tag, wo Jesus mit dem Esel nach Jerusalem einritt und die Leute haben ihn gefeiert, haben zugerufen, Hosianna, und sie haben eigentlich erwartet, dass Jesus die Römer rausschmeißt und sein Reich aufbaut. Er hat sie enttäuscht und hat nicht die Römer rausgeschmissen, aber er hat etwas viel Besseres gemacht. Er hat die, das kriegen wir gleich hin, könnt ihr einfach ignorieren, und hat die, hat den Tod besiegt. Also Jesus hat den Tod besiegt und das wollen wir heute auch feiern, anschauen. Nächste Woche feiern wir die Auferstehung Jesu. Ich freue mich schon auf den Sonntag und heute möchte ich damit anschauen, was es macht, wenn wir mit dem Gott begegnen am Kreuz. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, das ist so der Grundtext, aus 1. Korinther 1, 18, da steht, soll ich das andere Mikro nehmen? Genau, 1. Korinther 1, 18, gleich der Grundtext, aber ich möchte davor noch was sagen. Es ist immer eine Sache, über etwas Bescheid zu wissen, aber es ist was anderes, wenn man das erlebt hat. Man kann viel über Jesus, über Gott, über den Heiligen Geist wissen, man kann alles über Ostern nachlesen und das kann alles nett sein, aber wenn man nicht die Herz-zu-Herz-Beziehung zu Jesus haben, wenn man das nicht erlebt haben, was Ostern passiert ist, was Karfreitag und Ostern passiert ist mit seinem Tod und Auferstehung, dann ist die Bibel, dann ist das alles nett, aber es verändert uns nicht, es bringt uns nicht wirklich weiter. Und man hört von Menschen, die Gott intensiv erleben, die die Kraft Gottes intensiv erleben und man fragt sich, hey, was ist es? Was ist es, dass die so viel mit Gott erleben? Und ich glaube, der Schlüssel ist das Kreuz, denn in 1. Korinther 1, 18 steht, magst du mir die nächste Folie machen? Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Wenn man das im ersten Moment liest oder wenn man es hört und wenn man mit Leuten redet, die sagen, die Gott nicht kennen, Jesus nicht kennen und hören es von dem Kreuz, mit vielen Muslimen und auch geredet, das ist wirklich unsinnig, das ist wirklich völlig schräg und denken sie, was soll das, dass ein Gott am Kreuz gestorben wird? Völlig unverständlich und doch, wenn man die Botschaft erlebt, dann ist es das Beste, was einem passieren kann. Es ist das Beste, was mir passiert ist. Und um das zu erleben, muss man am richtigen Ort sein. Wenn man zum Beispiel die Berge liebt und man will so den Ausblick genießen von den Bergen und so den Berg einfach spüren, dann reicht es nicht aus, in Imst zu wohnen oder eine Doku anzuschauen über die Berge von oben. Habe ich letzte Woche gemacht. War total interessant. Man kann auch nachlesen, wie hoch die Berge sind und sowas. Aber wenn man den Berg spüren will, wenn man erleben will, dann muss man sich auf den Weg machen, auf den Schirgern drauf, am besten beim schönen Wetter. Und dann kannst du runterschauen und du erlebst einfach die Macht von einem Berg. Du spürst, wie klein du bist und wie die Schöpfung groß ist und wie der Schöpfer groß ist. Es ist einfach überwältigend. Aber man kann es den Leuten nicht erklären. Man kann schwärmen, man kann Fotos zeigen, aber es ist immer was anderes, wenn man oben steht. Oder wenn man ein himmlisches Erlebnis haben will, im Gaumen, dann reicht es nicht aus, zu McDonald's gehen. Ich liebe McDonald's. Ich habe dort gearbeitet, McDonald's ist super. Aber will ich ein himmlisches Erlebnis haben, so eine Gaumenfreude, dann muss ich zu Immanuel gehen und sagen, bitte mach mir eine Kistensau. Ich war auf einer Geburtstagsfeier, da hat er in so einer Kiste Sau gebraten, den ganzen Tag lang und sowas. Und dann war die fertig und haben wir die rausgenommen, angeschnitten. Und es war ein himmlisches Erlebnis im Gaumen. Das bekommst du nicht bei McDonald's. Das bekommst du bei Emanuel und es war saugut. Also man muss hingehen, man muss dorthin gehen, um was zu erleben. Man kann das Fleisch auch nicht mit nach Hause nehmen, man kann schon mit nach Hause nehmen. Ich habe es dann am nächsten Tag meiner Frau serviert und gesagt, hey, das war total gut. Und sie hat gesagt, ja, das war gut, aber es war nicht mehr so himmlisch, weil schon ein Tag alt war. So, also es war immer noch gut, aber das musste sofort gegessen werden und es war unglaublich. Und freue mich schon, wenn Emanuel das Bistro dann aufmacht. Ich werde öfters da sein. Und wenn du die Kraft Gottes erleben willst, musst du zum Kreuz. Aber es nützt jetzt nichts, viel darüber zu lesen oder zu wissen. Es nützt auch nichts, sich ein Kreuz um den Hals zu hängen oder ins Auto zu hängen und denkt, das beschützt mich jetzt. Oder davon geht Kraft aus. Wenn man denkt, boah, von so einem Stück Holz geht Kraft aus, dann ist es Aberglaube. Da kommt keine Kraft aus. Aber von der Botschaft vom Kreuz, da kommt die Kraft Gottes hervor. Und wenn man die Kraft Gottes eben erleben will, muss man zum Kreuz, muss man zum Botschaft zum Kreuz. Und ich kann einfach nur jeden ermutigen, selber zum Kreuz zu gehen. Aber ich möchte einfach mal heute die drei Personen anschauen, die bei den letzten Stunden bei Jesus gewesen sind und wie sie das Kreuz, wie sie Jesus erlebt haben, positiv, negativ, also unterschiedliche Geschichten. Und genau, es waren drei Männer, die saßen im Gefängnis. Einer war ein Aufstand, das war ein Mörder, hat einen Aufstand angezettelt, war ein Mörder. Die anderen zwei waren Verbrecher und die saßen im Gefängnis am Donnerstagnacht. Jesus hat gerade noch gefeiert mit seinen Freunden Abendmahl und dann ist er in den Garten Gethsemane gegangen, ist von Judas verraten worden. Und ich weiß nicht, was die Männer gedacht haben im Gefängnis, diese drei. Die saßen da, sie haben gewusst, morgen ist die Kreuzigung. Die Kreuze sind schon hergerichtet, sie müssen die noch hochtragen oder wie auch immer. Jedenfalls wussten sie, sie werden morgen sterben. Aber es gab so eine schöne Tradition, eine Person wird an diesem Tag, am Passafest immer freigelassen. Und da saßen wahrscheinlich die Männer drinnen und dann, wer wird dieses Jahr freigelassen? Und da war ein Mann, das war eben der Mörder. Ich kann mir vorstellen, ich stelle mir jetzt einfach so vor und denke mir, ich bestimmt nicht. Ich habe jemanden umgebracht. Die anderen zwei, das waren Verbrecher, die haben niemanden umgebracht. Die sind besser als ich. Also wenn jemand freigelassen wird, bestimmt einer von diesen zwei. Aber ich, der Mörder, bestimmt nicht. Morgen ist es vorbei. Und die Ereignisse überschlagen sich. Jesus wird gefangen genommen, wird beschuldigt. Es ist Freitag in der Früh und Jesus steht vor Pilatus und die führenden Männer sagen, kreuzigt ihn, und das Volk schreit, kreuzigt ihn. Und dann lesen wir in Lukas 23 bis 25, doch sie gaben nicht nach, also das Volk und die Führer. Und mit aller Macht forderten sie, Jesus solle gekreuzigt werden. Schließlich beugte sich Pilatus durch den Druck der schreienden Menge und entschied, dass sie ihren Willen haben sollten. Denn der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis saß, gab er frei, wie sie es gefordert hatten. Jesus aber opferte er ihren Willen. Jetzt bitte ich Janine nach vorne zu kommen. Sie wird was vorlesen, das hat ein Pastor aus Amerika geschrieben und ich finde es sehr eindrücklich und ich möchte einfach, dass wir das einfach ihr zuhören.
Genau, wie der Walter gesagt hat, wir können heute die Geschichte nachlesen, wie Jesus ans Kreuz gegangen ist, und wir wissen ja auch den Ausgang schon. Deswegen scheint es so, dass eines zum anderen geführt hat. Aber eine Person soll diese Erzählung noch einmal unterbrechen. Und sein Name ist Barabbas. Wir wissen nicht viel über ihn, außer dass er ein Mörder und der Führer eines Aufstandes war. Ein Rebell also. Warum wird er überhaupt erwähnt? Ich bin mir manchmal nicht so sicher. Es geht ja um Jesus, der ans Kreuz geht. Und genau in diesem Prozess kommt Pilatus ins Spiel. Er denkt, ich halte das Schicksal dieser beiden Männer in meinen Händen. Ich weiß, dass die Juden diesen traditionellen heiligen Tag haben. So werde ich einen Gefangenen aus der Todeszelle freilassen können. Pilatus steht vor dieser Weggabelung. Die eine Seite präsentiert Jesus, Sohn des lebendigen Gottes. Die andere Barabbas, den Verbrecher und Rebell. Und er fragt die Menge, wen wollt ihr? Das ist Blasphemie. Das ist Gotteslästerung. Ihr geht zu weit. Es kann keinen Vergleich geben. Barabbas ist ein rechtmäßig Gefangener. Ein Mann, der in der Todeszelle sein sollte. Er ist ein Rebell gegen das Gute. Und er ist ein schlechter Mensch. Ein Schläger und ein Gauner sogar. Er verdient die Ketten und er verdient die Kreuzigung. Jesus? Was hat er getan, außer zu heilen, wiederherzustellen, zu befreien, blinde Augen sehend zu machen, taube Ohren hörend, die Lahmen und Aussätzigen zu heilen? Was hat Jesus getan? Wen möchtet ihr? Wir wollen Barabbas, wir wollen Barabbas. Die Menschen sagen, gib uns Barabbas. Und die Soldaten kommen und nehmen den Schlüssel, um Barabbas von seinen Ketten und Fesseln zu befreien. Er geht die Stufen hinunter und wird von seinen Verbrecherfreunden begrüßt. Ja, die Leute lieben mich. Die Leute lieben mich. Ich weiß nicht einmal, wer dieser Jesus-Typ sein soll, aber ich weiß nur, meine Leute lieben mich. Es scheint, als hätte Barabbas kein Gewissen. Es gibt keine Aufzeichnungen von ihm, dass er sich zu Jesus wandte und sprach, ich schulde dir jetzt alles, denn du hast mich freigemacht. Nein. Nichts davon ist Barabbas anzumerken. Und Gott wusste das. Und Jesus stand dort, still. Er kannte den Willen seines Vaters und sagte, es ist gut, Papa, sie sollen Barabbas haben. Denn Jesus wusste, dass der Vater ihn wie Barabbas behandeln muss, damit er Barabbas wie Jesus behandeln kann. Barabbas dachte, es sei das Volk, das ihn befreit hatte. Nein. Nein. Es war die Liebe des himmlischen Vaters. Und wenn ich mir diese Geschichte noch einmal ansehe, wird mir bewusst, wer Barabbas wirklich ist. Das bin ich. Das bist du. Das sind wir alle. Und ich fühle, Gott spricht zu mir, ich liebe Barabbas. Ich liebe ihn. Und ich kämpfe mit mir, aber Gott, er ist ein schlechter Mensch. Ich liebe ihn und ich wollte, dass er frei ist. Aber Gott, wusstest du denn nicht, dass er wahrscheinlich nie dein Geschenk anerkennen wird? Ja, aber ich liebe Barabbas. Als wir noch Sünder waren, ist Christus für uns gestorben. Gott sandte seinen Sohn für Barabbas, obwohl er wusste, dass er mit dem Geschenk der Freiheit weglaufen und nie zurückkommen würde. Er liebt ihn. Und da ist noch diese Unverschämtheit und Kühnheit der Gläubigen zu denken, wir wurden durch die Gnade gerettet, aber jetzt, wenn wir in diesem tiefen, dunklen Ort der Gefangenschaft sind, musst du besser hart arbeiten, um da rauszukommen. Hart arbeiten? Was? Das ist das Gegenteil des Evangeliums. Bist du gefangen in diesem Gedanken? Bist du unter der Macht der Versuchung und der Sünde? Fühlst du manchmal, als ob es dein Denken kontrolliert? Was wirst du machen? Oh, ich werde abschütteln und mich befreien. Ich schaffe das schon. Stopp. Hör auf, du wirst es nicht schaffen. Du bist nicht gemacht für die Kraft der Hölle und für die Triebe der Sünde. Du wirst sie nicht überwältigen. Du wirst sie nie überwinden. Du wirst nur ein weiterer Fall in der Statistik sein, denn es gibt keine Antwort in dir. Deine eigene Güte, deine eigene Disziplin, deine eigene Hingabe, deine eigene Liebe wird deine Ehe nicht retten, wird deine Familie nicht retten, wird deine Freunde nicht retten. Es gibt nur einen, der dich retten kann. Er ist derjenige, der deinen Platz eingenommen hat. Er ist derjenige, der still neben Pilatus stand und sagte: Ja, sie sollen Barabbas haben. Nehmt mich. Wie oft bin ich dort neben Pilatus und Jesus gestanden und jetzt denke ich mir, ich bin der Barabbas. Und sie beginnen, meine Ketten abzunehmen. Und ich sage, nein, nein, ich verdiene es. Ich verdiene die Schuld, ich verdiene die Schande, ich verdiene all die Folgen, ich verdiene es. Und es scheint, als würde Jesus zu mir sagen, nein, mein Kind, gib mir deine Sünde und lass mich deine Schmerzen tragen. Nein, Gott, ich bin selber schuld, ich verdiene es wirklich. Ich verdiene die Schuld, ich verdiene die Scheidung, ich verdiene Krankheit, ich verdiene Scham, ich verdiene die Konsequenzen meines Handelns, ich verdiene es. Nein. Gott, ich schäme mich. Er sagt, gib mir deine Schande. Aber Gott, was ist, wenn ich es wieder tue? Er sagt, ich werde noch immer hier sein. Gott, ich will dich nicht verletzen und ich will dich nicht enttäuschen. Ich liebe dich und ich will es nicht mehr machen. Er sagt zu mir, alles wird gut. Gib mir deine Sünde, Kind. Das ist alles, was wir haben und das ist alles, was ich habe und das ist alles, was du hast. Wir können Spiele spielen. Wir können sogar fromme Kirchenspiele spielen. Wir können so tun, als wären einige Leute besser als andere und das ist der Grund, warum sie gesegnet sind. Oder wir können alle die ehrliche Schlussfolgerung ziehen und sagen, es ist Gott allein. Die größte Herausforderung ist nicht meine Disziplin, deine Hingabe oder dein Fokus. Deine größte Herausforderung ist, an das Evangelium zu glauben. Kann es sein, dass es diesen Gott wirklich gibt? Mit einer Liebe so skandalös, so weit, so tief, so verschwenderisch, so groß, so umfassend, so herzlich und so einzigartig? Gib mir deine Sünde, Kind. Okay. Und ich gebe ihm meine Sünde. Und ich stehe in diesem leeren Raum der Vergebung und Akzeptanz, während Jesus zum Kreuz geht, welches ich verdiene. Ich sehe ihn auf dem Pfahl zugehen, um ausgepeitscht zu werden. Während ich als freies Kind dastehe und die ganze Situation sich ändert und ich spüre, wie die Liebe Gottes zu mir sagt: Geh, mein Kind, lebe dieses Leben. Ich werde den Preis zahlen. Wo haben wir das nur her, dass wir glauben, wir bezahlen ihn selbst, wir befreien uns selbst. Es ist noch immer Jesus und es wird immer Jesus sein. Sein Blut ist ausreichend für deine Rettung. Sein Blut reicht aus, um dich durch jede Sünde, jede Herausforderung und jede Versuchung zu tragen. Jesus ist genug.
Jesus ist genug. Und darin liegt die Kraft. Da liegt die Kraft, die wir erleben können am Kreuz, weil Jesus für dich und für mich gestorben ist. Und in Johannes 8,36 steht, wenn also der Sohn euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Und das ist die Kraft Gottes, die man erleben kann. Es ist da nicht mehr Theorie, das sind da nicht mehr schöne Worte. Wenn wir das erleben, in unserem Leben, ganz persönlich, dann erleben wir die Kraft Gottes. Und davon spricht eben 1. Korinther. Und diese Kraft hilft uns auch zu leben. Und ich möchte jetzt noch einen Schritt weitergehen und die anderen zwei noch anschauen. Und ich möchte euch ermutigen, jetzt in der Karwoche nehmt euch Zeit und lest die Kreuzigungsgeschichte. In Matthäus, Markus, Lukas, Johannes wird sie viermal berichtet, immer von einem anderen Blickwinkel. Und ist sehr eindrucksvoll zu schauen, wie die verschiedenen Leute auf Jesus reagieren. Und jetzt ist die Situation: in der Mitte ist Jesus gekreuzigt, dort, wo eigentlich Barabbas sein sollte. Und auf links hängt ein Verbrecher und rechts. Und ich nenne den einen Verbrecher, nenne ich den Motzer, denn die Bibel berichtet uns, der eine der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte: Du bist doch der Messias, oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Und hörst du die Arroganz und Einstellung und Bitternis? Steig doch herab, wenn du der Sohn Gottes bist. Hilf dir doch selber und hilf auch uns. Und wenn man eben den Bericht liest, dann liest man davor, dass die Führenden und das Volk und alle immer gehöhnt haben und gesagt haben: Jesus, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, wenn du wirklich der bist, dann steig doch runter. Du hast doch geheilt, jetzt helf dir doch selber. Und der Motzer ist damit eingestiegen. Und es gibt Zeiten im Leben, wo wir leiden, wo wir zweifeln. Und es gibt Zeiten, wo der Feind, Satan, uns Zweifel reingibt in unsere Gedanken. Und es sind dann so: Ist es wirklich wahr, was Jesus am Kreuz getan hat? Liegt da wirklich Kraft am Kreuz? Ist Jesus wirklich kräftig? Kann er wirklich unsere Situation verändern? Du kannst direkt neben Jesus stehen und seine Kraft nicht erleben. Du kannst in die Kirche gehen und seine Kraft nicht erleben. Du kannst das Richtige tun und trotzdem Jesus verpassen. Der Motzer hat Jesus verpasst, weil er mit eingestimmt ist in das Klagen, in das Lügen, die an ihm herum waren. Er hat da runtergeschaut zu den Führenden, zu dem Volk, und die haben nur Jesus verhöhnt. Die Soldaten haben Jesus verhöhnt und haben sich lustig gemacht. Und der Motzer hat da runtergeschaut und es hat sein Herz bewegt und er ist damit eingestiegen in dieses Jammern. Und ich glaube, das will Satan auch in unserem Leben machen, dass wir nicht mehr die Wahrheit erkennen, sondern dass wir nur auf uns selber schauen und denken: Gott, du musst so und so sein, du musst so handeln, und wenn du nicht so handelst, dann bist du ein arroganter Gott, dann kümmerst du nicht dich um uns. Am Kreuz entscheidet sich's. Entweder ist man für Jesus oder gegen Jesus. Man kann am Kreuz nicht neutral sein. Und die Leute am Kreuz waren auch nicht neutral, die rundherum gestanden sind. Entweder waren sie für Jesus und haben geweint oder waren gegen Jesus. Und wenn du Zweifel hast und du denkst: Ja, Jesus, ich weiß nicht, wie das ist, ich kann es kaum glauben, das klingt so irrsinnig, dann sagt Jesus: Suchet, so werdet ihr mich finden. Klopft an, so werdet ihr euch aufgetan. Jesus war nicht weit weg. Der war vielleicht einen Meter weg. Der war nicht weit weg. Jesus ist leicht zu finden. Jesus ist leicht zu finden. Und ich möchte euch Mut machen, wenn du sagst: Hey Jesus, ich kann dich nicht finden, ich kann es nicht erleben. Jesus versteckt sich nicht schwierig. Es ist nur die Frage, in welche Richtung du schaust. Und das Problem von dem Motzer war, er hat den Glauben, er hat diese Straße nicht überwunden. Er ist stehen geblieben und hat runtergeschaut und hat mit eingestimmt und hat auf sich geschaut, oh, ich bin so arm, ich hänge da eigentlich unschuldig und Jesus, du bist auch ein Versager, hängst da auch einfach nur so rum. Und hat es verpasst und das Kreuz war für ihn völliger Unsinn. Und wenn du nicht auf Jesus schaust, dann bist du verloren und dann lebst du auch nicht die rettende Kraft. Dieser Mann hat nicht die rettende Kraft erlebt, sondern ist jämmerlich am Kreuz verreckt. Und dann möchte ich den dritten noch anschauen, den dritten Verbrecher, also auf der einen Seite der Motzer, in der Mitte Jesus und auf der anderen Seite der andere und ich nenne ihn den Anbeter. Weil er den Blick auf Jesus gerichtet hat. Und wir haben die Situation eben hier, dass der Anbeter den Blick auf Jesus gerichtet hat. Und das ist es auch das Ziel. Und was sieht dieser Anbeter? Er sieht Jesus, der ausgepeitscht worden ist. Er sieht Jesus, der genauso am Kreuz hängt wie er selber. Er spürt genauso die Nägel in den Füßen und in den Händen. Aber Jesus wurde noch ausgepeitscht. Jesus hat noch die Dornenkrone im Kopf drin stecken. Das Fleisch hängt runter an seinen Schultern, weil er ausgepeitscht worden ist. Jesus geht es viel schlimmer. Und er hört, wie der Motzer motzt. Aber der Anbeter, er hat die gleiche Situation, aber eine ganz andere Einstellung, weil er auf Jesus schaut. Und in Lukas 23, 40 und 41 steht, da fuhr ihn der andere an und hielt ihm entgegen. Also der andere ist eben der Anbeter. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt, da du vom gleichen Urteil betroffen bist? Wir allerdings sind es zu Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser hat nichts Unrechtes getan. Der Anbeter hat erkannt, ich verdiene es. Der Anbeter hat erkannt, ich bin ein Sünder. Aber dieser Jesus, der hat nichts getan. Jesus hängt unschuldig am Kreuz. Wir, du und ich, wir haben den Tod, wir haben den Kreuz, wir haben den ewigen Tod verdient. Aber Jesus hängt unschuldig am Kreuz. Und er sagt, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und er sagte zu ihm, also Jesus sagte zu ihm, Amen. Ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Heute noch hast du die Möglichkeit, mit Jesus zu leben. Du kannst dein Leben total verwirkt haben. Du kannst gesündigt haben ohne Ende. Es ist nicht zu spät, solange du lebst. Der Anbeter hängt am Kreuz und weil er auf Jesus geschaut hat, war ihm vergeben. Und er hat diese Kraft am Kreuz erlebt, diese vergebende Kraft und er ist gestorben, aber wird ewig mit Jesus leben. Und in Epheser 2 steht, denn durch die Gnade seid ihr gerettet aufgrund des Glaubens und zwar nicht aus euch selbst, nein, Gottes Gabe ist es, nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Es ist ein Geschenk, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und der Anbeter hat was erkannt, was das tiefste Evangelium eigentlich ist, zu erkennen. In mir selbst bin ich sündiger, als hätte ich glauben können. Wenn wir erkennen, ich bin sündiger, als hätte ich mir jemals vorstellen können. Ich glaube, das ist der Schlüssel. Wenn ich wirklich verstanden habe, dass ich wirklich Sünder bin, wenn ich wirklich verstanden habe, eigentlich müsste ich am Kreuz hängen und nicht Jesus. Wenn du es wirklich glaubst, in mir selbst bin ich sündiger, als hätte ich glauben können, dann ist man auf einmal gnädig miteinander. Auch mit den Leuten in der Gemeinde oder anderen, weil man versteht, ich bin zu allem fähig und man braucht eigentlich gar nicht mehr beleidigt sein, man braucht gar nicht zu sagen, oh, die anderen sind so gemein zu mir, weil man weiß, Ich selber bin durch und durch böse. Aber in uns steckt ein Pharisäer. Und die Pharisäer wollten sich ja immer rechtfertigen. Der Motzer wollte sich rechtfertigen. Man will ja gut aussehen, man will ein gutes Image haben. Es kann doch nicht sein, dass ich ein Sünder bin. Es kann doch nicht sein, dass mich jemand ungerecht behandelt. Aber beim Evangelium geht es nicht ums Image. Es geht darum, wie Jesus, wie Gott über dich denkt. Und wenn man erkennt hat, man ist Sünder, wenn man erkannt hat, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, dann braucht man nicht im Bedauern, im Scham stecken zu bleiben, sondern man geht einen Schritt weiter und man erkennt, in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. In Christus bin ich geliebter, als ich hätte ich mir jemals hoffen können. Der Anbeter hat es erlebt. Bei Barabbas wissen wir es nicht, aber Barabbas ist ein schönes Bild von der ganzen Kreuzigung. Ein Unschuldiger ist verurteilt worden und der Mörder, der Rebell, ist freigelassen worden. Und das passiert am Kreuz. Und es geht nicht mehr darum, was kann ich tun, damit er mich weniger liebt oder mehr liebt, sondern das Evangelium ist klar, es ist Jesus Christus, der dich liebt, er ist für dich gestorben und darin liegt die Kraft. Und ich möchte nochmal 1. Korinther 1, 18 vorlesen. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so: In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist es Kraft Gottes. Und das möchte ich mit euch zusammen auch jetzt diese kommende Woche feiern, diese Kraft Gottes. Und wenn du sagst, hey, ich habe diese Kraft Gottes noch nicht erlebt, dann möchte ich dich einladen, komm auf Andreas zu, komm auf mich zu, komm auf eine Person deines Vertrauens und sag, hey, ich möchte diese Kraft Gottes erleben. Und dann können wir zusammen zum Kreuz gehen und beten. Und du wirst erleben, wie das dein Leben verändert. Und ich weiß von so vielen Geschichten hier bei uns, wie diese Kraft Gottes das Leben von jedem Einzelnen auch verändert hat. Und es ist die beste Botschaft, die wir haben. Drum liebe ich Ostern. Amen.